Deutschlandfunk Kultur Interview.
Was heißt dieses Europawahlergebnis für die europäischen Top-Jobs? Das ist die Frage, die sich ab heute stellt. Da geht es erstmal um den EU-Kommissionspräsidenten Manfred Weber. Der Spitzenkandidat der konservativen EVP will es gerne werden. Er trifft sich heute Abend mit den Spitzen von Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten, um über ein mögliches Bündnis zu sprechen. Damit er es werden kann, aber er ist nicht der Einzige. Der Sozialdemokrat Frans Timmermans und die liberale Dänin Margrethe Vestager wollen auch gerne den Topjob.
Ob Manfred Weber, Frans Timmermans oder Margrethe Vestager, alle drei müssen nach stabilen, parteiübergreifenden Mehrheiten im EU-Parlament suchen. Weber hat die besten Chancen, aber wenn keiner der drei eine stabile Mehrheit findet, dann könnten die Staats- und Regierungschefs einen eigenen Kandidaten vorstellen oder eine eigene Kandidatin. Denn offiziell ist das Modell des Spitzenkandidaten in den EU-Verträgen gar nicht vorgesehen. Doch die Staats- und Regierungschefs können nur jemanden vorschlagen, der große Sympathien im EU-Parlament genießt. Denn die neu gewählten EU-Parlamentarier haben das letzte Wort bei der Wahl des zukünftigen Kommissionspräsidenten oder der zukünftigen Kommissionspräsidentin.
Soweit der Stand aus unserem Studio in Brüssel von Ralf Siener. An meiner Seite weiterhin Daniela Schwarzer, Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Haben Sie einen persönlichen Favoriten oder eine Favoritin?
Ich würde sagen, Frau Vestager könnte den Job ganz gut machen. Wobei auch Herr Timmermans ein sehr, sehr erfahrener Europäer ist. Herr Weber hat meiner Ansicht nach Schwierigkeiten, Mehrheiten hinter sich zu kriegen. Ganz einfach, weil er zu lange gezögert hat mit Viktor Orban und der Fidesz-Partei, die illiberal und sehr ausländerfeindlich in Ungarn agiert hat. Die hat er sehr, sehr lange in seiner eigenen konservativen Parteienfamilie gelassen. Und ich glaube, das könnte ihm zu Schaden kommen.
Mhm. Fangen wir mal bei der Erstgenannten an. Margrethe Vestager, die ist im Moment noch EU-Wettbewerbskommissarin, hat sich da einen ziemlich guten Ruf gemacht, ist aber von der Parteienfamilie her in der Familie, die nur auf Platz 3 ist, die Liberalen, die ALDE-Gruppe, unterstützt eben aus Frankreich jetzt durch die Bewegung von Emmanuel Macron. Wäre das demokratietheoretisch ein Problem?
Die Frage ist, ob sie es schafft, im Parlament eine Mehrheit zu kriegen. Und da kann etwas sehr Interessantes passieren, was in der Vergangenheit so noch nicht stattgefunden hat. Nämlich, dass die Kandidatenfrage sehr intensiv mit Politikinhalten verknüpft wird. Also, dass dieses Mal nicht nur geschaut wird, für welchen Kandidaten welcher Partei können wir denn mitstimmen in einer möglichen Koalition im Europäischen Parlament, sondern inwiefern nimmt die auch Ideen von uns auf und wie weit sehen wir unser Programm da auch repräsentiert. Und das ist die Haltung, die beispielsweise gestern Abend sehr deutlich die Grünen eingenommen haben, die gesagt haben, wir werden mit allen Kandidaten über Klimaschutzziele beispielsweise reden, über nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und wir sehen, wer sich dann so aufstellt, dass wir da so guten Mutes und guten Gewissens mitstimmen können. Und das wäre eine qualitativ neue Entwicklung und da müssten sich Herr Timmermans und Herr Weber natürlich auch der Diskussion mit Parteien, die nicht ihre eigene Familie sind, stellen.
Ja. Es gibt in der jetzigen Sitzverteilung in diesem Europäischen Parlament sogar fast eine Mehrheit jenseits der Union, um ein altes Willy Brandt-Wort zu zitieren, also jenseits der EVP, die allerdings sehr wackelig ist. Frage ist also, ob da wirklich so eine Koalition entstehen kann. Was aber interessant ist, dass ja zum ersten Mal in diesem Europäischen Parlament EVP, also die Konservativen und Christdemokraten und Sozialdemokraten, keine eigene Mehrheit haben, nicht mehr als die Hälfte der Sitze. Das wurde so lange als Minitekel projiziert, um Gottes Willen, das wird die europäische Demokratie ganz stark in Schwierigkeiten bringen. Jetzt habe ich den Eindruck, eigentlich beflügelt das doch die ganzen Debatten sehr.
So sehe ich das auch. Also es gab ja dieses Machtduopol der Europäischen Volkspartei und der Sozialisten und Demokraten, wie die Sozialdemokraten auf europäischer Ebene heißen. Und es war klar, wenn die beiden sich einig sind, dann gehen Gesetzesvorhaben durch, dann können Kandidaten auf wichtige Posten gehievt werden und so. Und jetzt in der neuen Parlamentszusammensetzung sieht das anders aus. Also beide zusammen haben keine Mehrheit mehr. Wenn wir nur drei Parteien nehmen, dann könnten die beiden zusammen mit den Liberalen oder auch mit den Grünen eine Mehrheit haben. Aber was durchaus sein kann, ist, dass es wechselnde Koalitionen gibt und viel stärker themenbezogene Politik gemacht wird und versucht wird, entlang der wichtigsten Themen, die in den nächsten 5 Jahren auf Europa zukommen, immer wieder neue Mehrheiten zu organisieren.
Sagen Sie denn, einer von den dreien muss es werden, also einer der von den Parteien vorher genannten Spitzenkandidaten, wobei ja bei Frau Vestager das ein Spitzenteam war, also da gab es ja in dem Sinne keine einzelne Kandidatin. Oder wäre es auch okay, wenn die Staats- und Regierungschefs sagen, das Ergebnis ist so unklar, diese Spitzenkandidaten-Idee ist so wackelig, dass wir im Zweifel einen vierten, einen fünften suchen, der besser passt?
Es ist bemerkenswert, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, sich schon morgen Abend zum Essen treffen, zu einem informellen Gipfelauftakt und dann diskutieren wollen, wie sie vorgehen. Sie müssen ja letztendlich dem Europäischen Parlament einen Vorschlag machen. Und wenn Sie in der ersten Runde keinen nehmen, der als Spitzenkandidat oder die zumindest im Team angetreten ist, dann wäre das eine ganz klare Absage an das Modell Spitzenkandidat. Und das wäre nach der zweiten Runde, denn vor 5 Jahren gab es das schon mal, wäre meiner Ansicht nach sehr, sehr schade. Denn es geht hier nicht nur um Personen, sondern es geht um die Art, wie Wahlkampf geführt wurde. Die Parteienfamilien haben sich über die letzten Europawahlen immer stärker so organisiert, dass sie mit gemeinsamen Wahlprogrammen angetreten sind, dass sie eben eine Auswahl ihres eigenen Spitzenkandidaten oder des Teams europaweit dargestellt haben. Es gab transeuropäische Diskussionen zwischen den Spitzenkandidaten. Und das sind alles wichtige, wenn auch kleine Schritte in Richtung einer europäischen Öffentlichkeit. Und die braucht das
Parlament. Ja, aber immer natürlich noch das Manko, dass man diese drei Spitzenleute, über die wir gerade gesprochen haben, jeweils nur in ihrem Heimatland wählen konnte und in 27 Ländern nicht. Geschweige denn, dass zum Beispiel ein Manfred Weber oder auch ein Frans Timmermans, nehmen wir mal wichtige EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich oder Italien, da irgendeine nennenswerte Basis haben. Die beiden Parteien, die jeweils dafür stehen, sind in großen EU-Ländern zum Teil marginal, überhaupt nicht mehr wichtig. Kann man diese Idee des Spitzenkandidaten dann noch aufrechterhalten?
Man kann sie meiner Ansicht nach weiterentwickeln, und ein ganz wichtiger Punkt, den haben Sie implizit angesprochen. Es gibt keine transeuropäischen Listen. Es gibt eine Partei, das ist La République en Marche von Macron, die versucht hat, ihre nationale französische Liste zu europäisieren, indem sie Europäer aufgenommen hat. Das war sozusagen ein Behelfsmittel, nachdem die Idee der transeuropäischen Liste vor dieser Wahl zunächst mal gescheitert ist.
Es gibt Varoufakis, der frühere griechische Finanzminister, der ja auch zum Beispiel in Deutschland angetreten ist, aber gut, unter ferner liefen, muss man sagen, ja.
Ja, aber ich glaube, dass das einfach, wir müssen das in einem größeren zeitlichen Horizont sehen. Und das sind alles kleine Schritte in Richtung einer Europäisierung von politischer Öffentlichkeit. Es wird nie perfekt werden, das kann es nicht. Aber ich glaube, es sind einige Schritte möglich, um Europa zu demokratisieren. Und da braucht es keine großen institutionellen Reformen, sondern die politischen Akteure müssen sich stärker europäisch aufstellen. Sie müssen noch stärker, als das in dieser Wahl geschehen ist, den europäischen Dialog suchen. Und man muss ihnen auch die Infrastruktur geben. Und da gehören die transeuropäischen Listen dazu.